Unser heutiger Predigttext ist eine Geschichte der Begegnungen, geplant als ein Festmahl. Jesus zu Gast im Haus von Simon, einem Pharisäer, gemeinsam mit anderen geladenen Gästen. Alle sind festlich gekleidet und liegen nach orientalischer Art auf der linken Seite zu Tisch. Die Gäste haben sich so richtig bequem gemacht. Die gepolsterten Liegen stehen kreisförmig. So haben die Gäste die Köpfe einander zugewandt. Und ihre bloßen, von den Sandalen befreiten Füße, die haben sie nach hinten rückwärts ausgestreckt. Das Festmahl ist im vollen Gange. Da kommt es zu einem plötzlichen und unerwarteten Zwischenfall. Eine stadtbekannte Frau betritt die Szene. Eine Frau, von deren Fehlverhalten alle wissen. Sie ist berüchtigt für die Art und Weise, wie sie lebt. Wir können nur vermuten, wodurch sie sich einen Namen gemacht hat. Hier im Text wird sie pauschal als Sünderin bezeichnet. Wie sie in diese festlichen Räume hineingekommen ist, das wird nicht berichtet. Aber nach damaliger Sitte durften auch Fremde vom offenen Hof des Hauses aus einem Festmahl zuschauen. Und vielleicht hat sie sich auf diese Art und Weise Zutritt verschafft. Und nun entfaltet sich vor den Augen der Gäste ein sehr merkwürdiges Schauspiel. Die Frau kniet sich zu den Füßen Jesu und fängt an zu weinen. Und zwar nicht nur so ein paar kleine Tränen, die man so mit dem Handrücken wegwischen kann. Offenbar verliert sie völlig die Fassung und weint und weint und weint. Ihre Tränen benetzen die Füße Jesu. Und was tut die Frau als nächstes? Sie öffnet ihre Haare und sie trocknet die Füße Jesu mit ihren langen, offenen Haaren ab. Dann küsst sie ihm noch die Füße und zu guter Letzt holt sie ein kleines, kostbares Gefäß heraus aus Alabaster und salbt ihm mit dem Öl die Füße. Zwei Menschen begegnen Jesus in dieser Geschichte eines Festmahls mit plötzlichem Zwischenfall. Zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier auf der einen Seite ist Simon, der Pharisäer, ein Gelehrter, hochgeachtet, vermutlich auch recht wohlhabend und religiös untadelig. Und da ist sie, die Frau, die eigentlich nur für ihren ungebührlichen Lebenswandel bekannt ist. Jesus spricht in dieser ganzen Geschichte eigentlich nur mit Simon, mit seinem Gastgeber. Ja, er erkennt sogar die Gedanken von Simon. Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann würde er doch die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste doch, was das für eine sündige Person ist. Und Jesus greift Simons Gedanken auf und er erzählt ihm ein Gleichnis. Zwei Leute haben sich bei einem Geldverleiher Geld geliehen. Einer wenig Geld, einer viel Geld. Beide haben eins gemeinsam. Sie sind zahlungsunfähig. Sie können das Geld nicht zurückzahlen. Der Geldverleiher erlässt beiden ihre Schulden. Wer ist dankbarer? Der, der wenige oder der, der viele Schulden erlassen bekommen hat? Und Simon antwortet, etwas verhalten, ich vermute, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. An dieser Stelle hält Jesus Simon einen Spiegel vor. Er überführt ihn in seiner eigenen Situation. Ja, die Frau hatte viele unrechte Dinge getan, jeder wusste davon. Sie hatte sich viel zu Schulden kommen lassen. Doch auch der Mann, der nur wenig Schulden geliehen hatte, auch er konnte seine Schulden nicht zurückzahlen. Und in diesem Mann könnte und dürfte sich Simon selbst erkennen. Jesus macht es ihm aber noch deutlicher anhand einer Gegenüberstellung. Er zählt die Liste der »Du hast nicht, sie aber hat's« auf. Er sagt zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden, die sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Jesus nimmt sich Zeit und er erklärt Simon die Situation. Er fragt ihn, siehst du diese Frau? Ja, natürlich hatte Simon diese Frau gesehen. Aber Jesus fordert Simon heraus, näher hinzuschauen, die Frau als Ganzes zu sehen, sie wirklich und bewusst wahrzunehmen. Nicht nur als das, was die ganze Stadt in ihr sieht, die Sünderin. Jesus ermutigt Simon, genau hinzusehen, weiter als die Augen sehen können, mit dem Herzen zu sehen. Das Sehen ist in dieser Geschichte sehr wichtig, denn von der Frau hören wir in der ganzen Geschichte kein einziges Wort, das sie spricht. Zumindest erscheint kein Wort von ihr im Bibeltext. Sie lässt ihre Taten sprechen. Sie spricht mit Augen, Lippen und Händen. Deshalb, Simon, siehst du diese Frau? Sieh und verstehe, was sie durch ihre Taten ausdrückt. Zunächst einmal, sie weint. Viele, viele Tränen. Soweit bekannt ist, ist der Mensch das einzige Lebewesen, das neben der normalen, dauerhaften Produktion von Tränenflüssigkeit auch gefühlsbedingt weinen kann. In Tränen, die durch so ein emotionales Weinen fließen, haben Wissenschaftler Stoffe nachgewiesen, die der Körper unter Stress produziert. Also, was auch immer der Auslöser der Tränen ist, sei es aus übermächtigem Schmerz, ob körperlich oder seelisch, das spielt hier keine Rolle, ob aus Wut, Enttäuschung oder vielleicht auch aus Angst, es ist gut, sie fließen zu lassen. Weinen ist im Allgemeinen vor allem der Ausdruck von Hilflosigkeit, so sagte einmal ein bekannter Psychologe. Tränen sind ein deutliches Signal für die Umwelt. Es zeigt, dass der Weinende sich in einer Situation befindet, die er nicht unter Kontrolle hat und die ihn überfordert. Die Frau in unserer Geschichte weint viele Tränen. Sie ist ganz offensichtlich überfordert, überwältigt und hilflos. Das Gewicht ihrer Schuld lastet schwer auf ihr. Trauer, Schmerz und Scham. Das Stigma, über ihre Verfehlungen definiert zu werden, würdelos zu sein, verspottet und verachtet. Es ist eine Klage, ohne Worte, an dem Ort, wo sie dennoch verstanden wird, zu Jesu Füßen. Es ist ein innerliches Leerwerden, ein Loslassen, ein Aufgeben und ein Hingeben, im Hoffen und Vertrauen darauf, dass Jesus versteht. Ja, dass er versteht und vergibt und verändert. Durch die Tränen teilt sie sich mit. Sie schüttet im wahrsten Sinne des Wortes ihr Herz bei Jesus aus. So werden ihre Tränen ein Symbol ihres Gebets. Die Tränen der Frau werden auch Mittel zur Fußwaschung. Und das war zu der damaligen Zeit einer der geringsten und niedrigsten Dienste überhaupt. Einer Person die Füße zu waschen, das machten eigentlich nur Sklaven und Angestellte. Es war übrigens auch eine Selbstverständlichkeit, dass ein Gastgeber seinen Gästen diesen Dienst zukommen ließ, damit sie eben nicht mit schmutzigen Füßen bei Tische liegen mussten. Wenn Simon hier diesen Dienst schuldig bleibt, dann sagt das auch viel über ihn und seine Haltung zu seinem Gast, Jesus. Die Fußwaschung symbolisiert Dienerschaft. Die Frau sagt damit, Jesus, ich bin bereit, mich vor dir zu beugen und dir zu dienen. Ich will alles für dich tun, für dich. Ich bin mir nicht zu schade, mir die Hände schmutzig zu machen, um dir Ehre zu erweisen. Und ihre hingebungsvolle und dienende Haltung gegenüber Jesus wird so ganz anschaulich. Als nächstes trocknet sie mit ihren aufgelösten Haaren seine Füße. Und indem sie das tut, demütigt sie sich selbst noch mehr. Denn das war eine der größten Demütigungen als Frau in der jüdischen Kultur der damaligen Zeit, in der Öffentlichkeit mit aufgelösten Haaren zu erscheinen. So etwas tat man nicht. Offengetragenes Haar, das war in der Antike ein äußerst erotisches Symbol. Es war nur dem Ehemann einer Frau vorbehalten, seine Frau so zu sehen. Trugen Frauen damals ihre Haare in der Öffentlichkeit offen, dann waren sie in der Regel Prostituierte. Und durch diese Geste, sich Jesus mit offenem Haar zu zeigen, widmet sie für sich in diesem Moment dieses eigentlich höchst anrüchige Symbol um. Man kann daraus einen inneren Wandel vermuten. So wie sie, sehr wahrscheinlich, früher als Prostituierte anderen Männern zu Diensten war, zeigt sie nun allen, dass sie ihr Leben in den Dienst von Jesus stellen will. Sie hat endlich einen sicheren Ort gefunden, hier zu seinen Füßen, in seiner Gegenwart. Nun, als wäre es nicht schon genug der Peinlichkeiten, geht die Frau noch einen Schritt weiter. Sie küsst Jesu Füße. Wieder und wieder und wieder. Dadurch zeigt sie ihre absolute Untergebenheit, ihre Liebe und Ehrerbietung. Sie macht deutlich, dass sie Jesus als Herrn, als Autorität anerkennt. Diese Art des Ausdrucks finden wir auch noch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel küsst der Prophet Samuel den Hirtenjungen David, nachdem er ihn zum König über Israel gesalbt hat. Dies ist ein Zeichen dafür, dass er ihn als Herrn anerkennt. Und so küssten auch die Perser ihre Könige, die Römer ihren Kaiser, die Schüler ihren Meister und sogar noch heute küssen manche Gläubige die beringte Hand ihres Kirchenoberhauptes als Zeichen der Ehrerbietung. Ein Kuss gilt in vielen Kulturen als Ausdruck von Liebe, von Freundschaft und Ehrerbietung. Und die Frau macht durch diese vielen Küsse hier eines ganz deutlich. Jesus, ich nehme dich als Herrn an. Dich ehre ich. Ich möchte mit dir befreundet sein. Zu dir gehören. Mein Herz soll nah an deinem sein. Und als letztes nimmt die Frau dann das Alabastergefäß, das sie mitgebracht hat. Sie öffnet es und salbt Jesu Füße mit dem Salböl, das darin enthalten war. Was bedeutet nun das? Was will sie Jesus damit sagen? Das aus Alabaster gefertigte Gefäß ist an sich schon eine Kostbarkeit. Alabaster ist ein Mineral, das vom Aussehen so ähnlich wie Marmor erscheint, aber es ist sehr viel weicher, sehr viel empfindlicher und auch weniger wetterbeständig. Im Gegensatz zu Marmor fühlt es sich ganz warm in der Hand an. Man kann es gut verarbeiten und wenn es dünn geschnitten ist, wird es fast transparent und wird so schon zu Jesu Zeiten gern zu Vasen und zu Gefäßen verarbeitet. Und auch heute findet man Alabaster zum Beispiel in Lampenschirmen. Hell und schimmernd poliert, glänzt es ebenmäßig und schön. In diesem Alabastergefäß befindet sich Salböl, auf der Basis von Olivenöl mit wertvollen Blumen und Kräuterextrakten versetzt. Solche Salben waren sehr, sehr teuer, ein Vermögen wert. Indem sie Jesu Füße damit salbt, drückt sie so etwas aus wie, Jesus, du bist mir alles wert. Für dich ist mir nichts zu teuer, nichts zu lieb. Ich gebe es für dich hin. Was ich bin und was ich habe, es ist dein. Es ist ein Ausdruck ihrer Dankbarkeit, die sie schon im Voraus gibt. Noch hat Jesus ja kein Wort zu ihr gesagt. Und dennoch dankt sie ihm schon im Voraus, weil er es ihr wert ist. All das legt Jesus Simon dar. Er erklärt ihm, was die Frau ausgedrückt hat. Nämlich, Jesus, ich bin überfordert und absolut hilflos. Du bist der, von dem ich Rettung erwarte. Jesus, ich ehre dich und will zu dir gehören. Dir gehört schon jetzt mein ganzer Dank. Ich gebe dir meine ganze Liebe. Und dann wendet sich Jesus an die Frau und sagt zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und während die anderen Gäste noch tuscheln und die Identität und die Autorität von Jesus in Frage stellen, bestätigt er es noch einmal. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Zwei Menschen begegnen Jesus. Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und dennoch sind sie beide vor ihm gleich. Beide haben sich bei dem Geldgeber Geld geliehen, das sie nicht zurückzahlen können. Das heißt, beide haben vor Gott Schulden, die sie nicht begleichen können. Beide brauchen einen Schuldenerlass. Sie brauchen einen, der ihnen Gnade schenkt. Unverdientes Glück. Die Frau war sich dessen sehr bewusst. Das kommt hier sehr dramatisch zum Ausdruck. Wie sieht es bei Simon aus? Auch ihn will Jesus erreichen. Deshalb nimmt er sich auch so viel Zeit, ihm alles zu erklären. Ja, Simon, könnte es sein, dass du der Mann in dem Gleichnis bist, dem bisher wenig vergeben ist? Ja, bestimmt hast du dir nicht so viel zu Schulden kommen lassen wie diese Frau. Aber was hindert dich daran, so zu lieben wie sie? Ist es der Mangel an Sündenerkenntnis? Gibt es vielleicht doch mehr zu vergeben, als du denkst? Ist es der Mangel an Bußbereitschaft? Ist es die Selbstgerechtigkeit, die dich blind macht für die Dinge, die dich von Gott trennen? Führt dich dein Stolz darauf, dass du es in den allermeisten Fällen schaffst, die strengen Glaubensgesetze zu halten, in die Irre? Raubt dir deine Selbstverliebtheit vielleicht die Liebe zu Gott und den Menschen? Zwei Menschen begegnen Jesus in dieser Geschichte mit unterschiedlicher Haltung und Erwartung. Die Frau begegnet Jesus in der Haltung der verschwenderischen Hingabe. Sie lässt Tränen und Öl fließen, Küsse und Haare fallen. Sie erwartet Erlösung und einen Neuanfang. Und Simon? Er begegnet Jesus zurückhaltend und kritisch, voreingenommen, mit sparsamer Gastfreundschaft und fehlender Höflichkeit. Jesus begegnet diesen zwei Menschen, Simon und der Frau, auf unterschiedliche Weise und dennoch so, wie sie es gerade brauchen. Die Frau lässt er einfach machen. Er hält still und lässt alles über sich ergehen, was sie an ihm tut. Sie lässt sie durch ihre Taten sprechen. Das, was sie nicht in Worten sagen kann. Zuletzt spricht er ihr den erlösenden Satz zu. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Simon begegnet er so wie ein Pharisäer, ein gebildeter Würdenträger, ein ehrbarer Jude, ein wohlhabender Gesetzeskenner es braucht. Er spricht zu ihm verschlüsselt, durch ein Gleichnis. Er fordert seinen Intellekt heraus, aus diesem Gleichnis das zu extrahieren, was er ihm zeigen will. Und so überführt Simon letztlich sich selbst durch sein eigenes Urteil. Zwei Menschen begegnen Jesus, Simon und die stadtbekannte Frau. Wie wäre es, wenn du oder ich mit in der Runde wären? Wie würde ich Jesus begegnen? Ich möchte uns drei Fragen stellen. Die erste Frage: Mit welcher Erwartung und mit welcher Motivation begegnest du Jesus? Geht es dir eher wie der Frau? Suchst du Erlösung von Schuld, Befreiung, vielleicht von Scham, Wiederherstellung deiner Würde? Wünschst du dir ein neues Leben, eine neue Identität? Oder bist du da eher bei Simon? Willst du Klarheit über verschiedene Fragen wie: Ist er ein Prophet, ein Gesandter Gottes? Ist er glaubwürdig? Wer ist er eigentlich? Ist er so, wie ich denke, dass er sein müsste? Passt er in das Bild, das ich von ihm habe? Und ist er so, wie ich es von den anderen gehört habe? In welcher Haltung begegnest du Jesus? Bist du eher wie Simon? Kritisch, vorsichtig, zurückhaltend, kühl und prüfend? Ertappst du dich auch manchmal dabei, dass du denkst, also bei mir läuft's ja eigentlich glaubensmäßig ganz gut, aber bei der oder bei dem, oh. Das nennt sich selbstgerecht. Vielleicht bist du auch eher der Typ, der sich keiner Schuld bewusst ist, aber doch sehr präsent die Sünden der anderen vor Augen hat. Und gibt es hier jemanden, der sich auf der Seite der Frau einordnen würde? Sehr emotional, sehr ergriffen, voller Hingabe, mit ganzem Herzen dabei, mit dem ganzen Körper in vollem Einsatz, anbetend, dienend, ehrfürchtig und ganz und gar dankbar? Und drittens, wer ist Jesus für dich? Für Simon war Jesus ein Lehrer von anfechtbarer Autorität, definitiv kein Prophet und damit ein glaubhafter Gesandter Gottes. Er versuchte, ihn vom Kopf her zu fassen und ihn in das Bild, das er von ihm hatte, einzusortieren. In diesem Fall entginge Simon viel. Er würde reserviert bleiben, blind für seine eigene Bedürftigkeit und voller Selbstgerechtigkeit. Genauso wie die Frau braucht auch er Erlösung und Befreiung von all seinem Stolz, seiner Hartherzigkeit und von der falschen Religiosität. Für die Frau ist Jesus ihr persönlicher Retter, der eine, der Menschen ihre verloren gegangene Würde wiedergibt, der eine, der Schuld und Verfehlungen vergeben kann, der eine, der einen echten Neuanfang möglich macht, der eine, der heil machen kann, der eine, der nur ein Wort spricht und ihre Seele wird gesund. So wie Jesus in der Geschichte Simon und der Frau individuell begegnet ist, will er dir auch heute hier begegnen. Er ist hier mitten unter uns durch seinen Heiligen Geist. Und er möchte dir so begegnen, wie du es gerade brauchst. Er ist da. Er ist da, um Schuld zu vergeben und Würde wiederherzustellen. Er ist da, um Frieden zu schenken. Jesus sieht und ehrt deinen Glauben in dem Bereich, wo du ihn suchst, und er enttäuscht dich nicht. Er ist da, dich zu befreien und zu einem Lebensstil der Liebe zu befähigen. Vielleicht identifizierst du dich eher mit der Frau. Dann mach weiter damit, Jesus deine Liebe in allen Facetten zu zeigen, und lass dir seinen Zuspruch gelten. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Wenn du dich eher mit Simon identifizierst, wenn du heute vielleicht erkannt hast, dass dein Herz oft hart ist und voller Selbstgerechtigkeit, dass du schnell andere Menschen verurteilst, dann sei dir gewiss, Jesus will auch dich neu erreichen. Er sucht Wege zu deinem Herzen, so wie er es auch bei Simon getan hat. Lass dich auf ihn ein und vertraue dich ihm an. Seine Gnade ist unverdientes Glück, teuer durch sein eigenes Leben erkauft, das er für dich am Kreuz gelassen hat. Er hat für dich bezahlt, alle Schulden. Es liegt an dir, das für dich geltend zu machen, im Vertrauen auf ihn zuzugehen, dich ihm zu öffnen. Vielleicht hast du das schon vor vielen Jahren getan. Dann ist das heute für dich eine Gelegenheit, noch einmal darüber nachzudenken, wie du Jesus deine Liebe zeigst. Schüttest du dein Herz regelmäßig bei ihm aus? Weißt du, dass du ihn wirklich brauchst? Bist du bereit, ihn mit deinem ganzen Leben zu ehren? Bedeutet er dir wirklich alles? Würdest du so wie die Frau ein Vermögen für ihn opfern? Wenn dir dabei etwas wichtig geworden ist und du gerne mit jemandem darüber sprechen möchtest oder auch einfach ein Segensgebet empfangen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, gleich während der Lieder zu einem der Mitarbeiter nach vorne zu kommen. Aber vielleicht ist das auch alles ganz neu für dich und du denkst das erste Mal über Jesus und eine Begegnung mit ihm nach. Dann möchte ich dich auch gerne ermutigen, in der Zeit, in der wir gleich mehrere Lieder singen werden, nach vorn zu kommen, zu einem der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie beantworten dir gerne deine Fragen und wenn du möchtest, dann beten sie auch mit dir. Und wenn du über YouTube zuschaust und Fragen hast oder ein Gespräch suchst, dann zögere nicht, über die Homepage Kontakt mit uns aufzunehmen. Man kann über das Kontaktformular uns erreichen und es gibt auch Gesprächsangebote, wo Menschen sich extra Zeit nehmen, um mit dir zu sprechen, um mit dir zu beten. Amen.